Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Krisen und Kriegszeiten, es wird nicht einfacher. Wie kann man sich als Anleger da durch den Dschungel manövrieren? Aktien, Bitcoin, Gold und Silber, wo hat man Chancen, wo hat man mehr Risiken? Das bespreche ich heute mit Dirk Müller, Mr. DAX von CashKurs.com. Dirk, ich freue mich, dich zu sehen.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Manuel. Freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich auch. Es ist tatsächlich schon wieder eine ganze Weile her. Ich habe mal geguckt, 2 Jahre schon wieder. Es kommt mir so vor, als ob wir gestern gesprochen hätten. Und in den 2 Jahren, da haben wir einiges aufzuholen.
Na, da haben wir was vor.
Lieber Dirk, wenn wir aktuell schauen, also die Krisenzeiten und Einschläge hören ja nicht auf. Hast du Sorge, dass wir aus so einem Krisenmodus gar nicht mehr rauskommen? Oder ist das eigentlich sowieso das neue Normal?
Ach Manuel, weißt du, wir beide sind doch jetzt schon so lange im Geschäft und ich bin jetzt seit 35 Jahren, glaube ich, an der Börse. War es je anders? Ich glaube, es kommt doch immer nur so vor, als wäre es jetzt ganz, ganz besonders XY schlimm oder das oder das oder das. Aber wenn ich so mal wirklich realistisch zurückdenke, hatten wir das eigentlich immer wieder gehabt mit ganz wenigen Unterbrechungen, wo es mal ein paar Monate ruhig war und dann ging das wieder los. Also eigentlich ist das ein Normalzustand an den Börsen. Irgendeine Sau treiben wir immer durchs Dorf und was natürlich der Fall ist, und da gebe ich dir recht, durch die mediale Veränderung, durch die Social Medias, durch die immer schnellere mediale Welt, dadurch kommt es uns natürlich sehr, sehr viel mehr vor. Wir haben noch viel mehr Informationen zeitgleich und in 4K als früher. Und natürlich, Medien funktionieren nun mal so, 9 von 10 Meldungen sind eher negativ und mit Krise und Gefahr behaftet, weil es Aufmerksamkeit zieht. Und daher kommt es uns wahrscheinlich einfach so vor, als wäre es jetzt viel, viel mehr und viel, viel schlimmer. Ist es nicht. Die Welt ist genauso gut oder schlecht, wie sie zu allen Zeiten war. Und wir nehmen es vielleicht nur ein bisschen anders wahr.
Was macht dir aber wiederum mehr Sorgen? Die politische Seite oder die wirtschaftliche Seite?
Ach, Sorgen macht mir erstmal gar nichts. Aus dem Alter, auch da aus dem Alter bin ich raus. Aber ich beobachte vieles mit großem Interesse und guck mal, was da wieder Neues geschieht. Und die tatsächlich, naja, die politische, strategische Weltlage, die ist das, was einen wohl am ehesten Aufmerksamkeit abnötigt, denn die ist, kommt im Zweifel am nächsten an uns ran, wenn wir über einen möglichen Krieg in Europa sprechen, also in Europa haben wir ja schon, aber auch im Herzen, wo wir mit involviert sind, in Zentraleuropa sprechen. Das ist etwas, glaube ich, was uns am meisten Gedanken machen sollte, zu sagen, oh, was passiert denn da? Sollten wir nicht alles tun, um das zu verhindern? Und dann meine ich wirklich alles tun, um das zu verhindern, denn es gibt nichts Schlimmeres, als sich gegenseitig abzuschlachten. Alles andere kann nur besser sein. Deswegen, ich glaube, da sollte man den größten Augenmerk drauf legen. Aber, lieber Manuel, das ist weder dein noch meine Möglichkeit, das zu tun. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen. Ansonsten gucken wir uns in die Börsen und ja, da ist auch viel in Bewegung, es ist viel Unsicherheit da und früher hat man immer gesagt, die Börsen hassen Unsicherheit. Ich glaube, sie haben sich sehr, sehr stark daran gewöhnt. Ne? Das, was früher für große Verwerfung bei einzelnen Aktien oder Märkten gesorgt hat, das ist heute Tagesgeschäft. Das läuft so vorbei. Man gewöhnt sich auch daran, an diese lauten Meldungen, wenn ich mir die Aktivitäten rund um die Zölle vorstelle, was da in den letzten 2 Jahren passiert ist oder im letzten Jahr passiert ist. Aber da hätte jede einzelne dieser Meldungen hätte für große Verwerfung gesorgt. Inzwischen nimmt man es zur Kenntnis und sagt, naja, komm, warte mal ab, was am Ende rauskommt, dann gucken wir weiter.
Bleiben wir noch mal kurz so ein bisschen politisch. Wir haben zum einen eine neue Regierung in Deutschland mit Friedrich Merz. Dann haben wir Donald Trump, der aus den USA immer wieder von der Seitenlinie schießt. Friedrich Merz war gerade in China auch ein wichtiger Player. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Was macht dann oder was ist für dich momentan so das größte Fragezeichen, was auch dann Auswirkungen auf die Märkte haben kann?
Von der politischen Seite, also die Entscheidungen, die in Deutschland stattfinden, das hat, glaube ich, auf die internationalen Märkte relativ wenig bis gar keine Auswirkungen und selbst auf die deutschen Märkte. Am Ende ist es schon fast egal, wer an der Spitze ist, man erwartet schon gar nichts mehr, sondern man versucht trotz der Politik erfolgreich zu sein und versucht nur, hofft nur darauf, dass die jetzt gerade mal am Ruder sind, die Sachen nicht noch schlimmer machen als vorher. Mehr erwartet man schon gar nicht. Also wirkliche Reformen, wirkliche Veränderungen, wirkliche Veränderung zum Besseren. man möge mich positiv überraschen, aber nach all der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte muss man sagen, man ist schon froh, wenn sie nichts anstellen. Was die internationale Politik angeht, da wäre natürlich ein militärischer Konflikt mit dem Iran, Straße von Hormuz, ein großes Thema. Also sollte es hier zu einer Unterbrechung der Ölversorgung kommen, das wäre sicherlich zumindest kurzfristig ein großes Thema, aber auch das würde bald wieder vorübergehen. Das wissen wir ja aus vergangenen Jahrzehnten, dass sowas sehr kurze Effekte hätte. Und ich glaube, dass die großen Themen werden gar nicht von der Politik bestimmt. Die großen Themen an der Börse und in der Wirtschaft, die kommen momentan von der künstlichen Intelligenz, die kommen von den Disruptionsdiskussionen darum. Und die sind kaum von der internationalen Politik abhängig. Ein paar Chips hier, ein paar Zölle dort, aber das hält den großen Zug nicht auf, der da mit Vollgas über die Schienen donnert. Und da entscheiden ganz andere, da entscheiden ein Jeff Bezos, ein Elon Musk und wie sie alle heißen, die entscheiden, wo die Welt hingeht. Und wir müssen vielmehr auf deren Entscheidungen gucken, auch die KI, der KI immer mehr Freiraum zu geben, so wie jetzt das amerikanische Militär darauf besteht, mit der KI alles machen zu können, auch selbstentscheidende tödliche Waffen und so weiter. Also ich glaube, das ist das Thema, was tatsächlich die Wirtschaft, die Börsen viel, viel mehr bewegt, auch in den nächsten Monaten und Jahren, als es jede politische Entscheidung tun könnte.
Ist da auch egal, ob Deutschland generell ein bisschen weiter nach rechts steuert, auch im Hinblick auf die Landtagswahlen und auf die womöglich starken Ergebnisse der AfD? Also ist eine Brandmauer ein Thema an der Börse?
Überhaupt nicht. Interessiert mich auch nicht ansatzweise. Also ich halte sowas eh für Unsinn. Man muss mit allen reden, mit dem zu reden ist. Das ist ein altes Gesetz der Demokratie und mit allen ist zu reden. Man muss die Meinung nicht teilen, man muss es nicht gut finden, aber man muss sich austauschen und im Gemeinsamen, gerade wenn die Meinungen weit auseinandergehen, gibt es ja die Chancen, dass man auch mal auf andere Ideen kommt und sagt, warte mal, und jetzt lass mal alle Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen, zusammennehmen. Was ist denn wirklich das Sinnvollste für Land und Leute zu tun? Und nicht zu sagen, das kommt von dem, deshalb darf ich da nicht zuhören. Was ist denn, wenn der ausnahmsweise unter viel Blödsinn auch was Richtiges dabei ist? Dann darf ich es nicht machen, weil der es gesagt hat. Das ist genau das Problem, warum wir nicht weiterkommen. Wir haben hier nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern das Problem, dass wir ideologisch denken, statt sachbezogen zu denken. Und wenn wir anfangen würden, in den Entscheidungskriterien der Politik, so wie es in der Wirtschaft ja auch passiert, zu überlegen, was ist jetzt das Richtige zu tun und nicht zu überlegen, wie kriege ich meinen Posten gesichert, wie kriege die nächsten Wahlen und wie kann ich dem Gegner schaden, indem ich bloß nicht dessen Ideen aufgreife. Das ist das, was uns immer wieder davon abhält, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und da ist mir vollkommen egal, von welcher Partei etwas kommt. Hauptsache, es ist sinnvoll und zielführend. Und deshalb halte ich diese ganzen Diskussionen um Brandmauern, mit dem darf man nicht reden, für ein Kernzeichen der Probleme, die wir haben. Und das soll jetzt nicht der AfD das Wort reden, ganz bestimmt nicht. Ich habe in meinem Leben wirklich, ich habe für die Attac die 10-Jahres-Festrede gehalten. Ich habe mit den Grünen gesprochen, für die SPD, mit der CDU. Ich habe mit wirklich allen Parteien gesprochen. Außer mit der AfD hatte ich bisher noch keine Anknüpfungspunkte, das vorweggestellt. Aber trotzdem, es ist mit allen zu reden. Man muss mit allen zuhören. Und es ist ein alter griechischer Philosoph, der sagte mal, ich werde mich nie dafür schämen, einen ungewöhnlich oder auch einen wenig angesehenen Mann zu zitieren, wenn das, was er sagt, richtig ist.
Woher kommt aber dieses ideologische Denken, was ja auch sozusagen das ganze Land auf die Bremse setzt? Man hat das Gefühl, Made in Germany zählt nicht mehr so viel und wir haben uns auf der linken Seite auf der Autobahn kräftig überholen lassen von vielen Ländern, können vieles nicht mehr selber herstellen, Chips und so weiter. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?
Wie du es richtig sagst, das ist Ideologie und das ist, wenn wir Ideologie vor Sachverstand und vor Sachentscheidungen setzen, dann ist das Ergebnis klar, dann wird man in eine ideologische Richtung gehen und wenn die nicht zufällig in völliger Deckung mit den Sachentscheidungen steht, die eigentlich zu treffen wären, dann geht's eben schief und dann knallen wir regelmäßig gegen die Leitplanke und das ist das, was wir sehen und zwar schon seit geraumer Zeit sehen. Die Schweiz ist da über die Jahrzehnte viel, viel besser aufgestellt gewesen. Auch da verändert sich leider sukzessive, aber die Schweiz war ein schönes Beispiel, dass es hier, dass die Politik, so wie sie gemacht wird, eben nicht nach Parteiproporz gemacht wurde, nicht wir gegen die, der Block gegen den Block, sondern immer parteiübergreifend sich zusammengesetzt hat, keinen Personenkult über irgendeinen Parteiführer, sondern sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, so Freunde, das ist unser Problem, wer hatten welche Ideen, dann hat man das miteinander offen diskutiert und dann gemeinschaftlich gesagt, warte mal, das ist der beste Weg zu tun. Und das hat die Schweiz sehr, sehr erfolgreich gemacht bis heute. Wir machen es auf einem ideologischen Weg, laufen dabei voll gegen die Wand, mal gegen die eine Wand, mal gegen die andere, je nachdem, wer mit seiner Ideologie sich gerade durchsetzt. Aber es ist keine Politik aus einem Guss, die sich an den Bedürfnissen und an den Sachzwängen orientiert, sondern an Ideologie. Und das, solange wir in Politik zurückdenken, geht regelmäßig schief. Und das ist genau das, was wir derzeit beobachten.
Kommt aber nicht einiges auf uns zu. Ich erlebe viele Anleger, die sagen, wir haben ein Leben lang hart gearbeitet, haben uns ein bisschen was zur Seite gelegt und jetzt will der Staat durch verschiedenste Möglichkeiten da vielleicht drauf zugreifen. Und das sind dann Leute, die schauen, wo kann man das Vermögen vielleicht noch lagern, vielleicht im Ausland. Erlebst du sowas auch?
Ja, in großer Zahl. Also wer es sich erlauben kann und wer die, ich sag mal, jetzt nicht so diese Verbundenheiten zu Hause hat, der ist entweder schon weg oder auf dem Sprung. Also in meinem Umfeld ist eine häufig gestellte Frage nicht mehr, gehst du auch, sondern die Frage, wohin gehst du? Also man stellt schon gar nicht mehr in Frage, dass alle das Land verlassen. Wer immer sich irgendwie damit auseinandersetzt, hat schon längst seine Pläne, ist entweder weg oder ist gerade, ist schon auf dem Sprung dorthin in den Planungen, das zu tun. Wenige, wie ich sage, nee, ich habe meine Entscheidung getroffen, hier zu bleiben, mit allen Konsequenzen, egal was da kommen mag. Der liebe Herrgott hat einen Grund gehabt, warum mich hierher gesetzt hat und dann mache ich das, ziehe ich das hier auch durch und helfe den Leuten hier vor Ort so gut ich kann. Auch kommt schon irgendwie klar. Mal gucken. Also von daher, ich bin relativ entspannt, aber sehr, sehr viele machen das anders. Kann es nachvollziehen und da kann man gar nichts gegen sagen. Und die sagen, was soll ich denn hier? Ich sehe woanders, wo ich mein Glück finde, wo ich eine bessere Basis finde. Ob das immer so ist, das muss man dann auch sehen. Ne? Man geht irgendwo hin, himmelhoch jauchzend und wenn man dann eine Weile im Ausland ist, dann merkt man, hier ist auch nicht alles so doll, dann ärgert man sich halt wieder über andere Themen. Also entweder hat man das Glück im Herzen und hat die Zufriedenheit und sein Lebensglück in sich, dann ist es eigentlich vollkommen egal, wo man sich befindet oder man hat das nicht in sich, dann ist es egal, wo man ist, wird man nicht glücklich sein. Was das Finanzielle angeht, hast du leider recht, das ist so. Wir haben nach wie vor Politiker, die sich viel leichter tun im Geld ausgeben und im neue Geldquellen erschließen über Steuern, Zugriffe oder sonst was. Da werden die auch in der nächsten Zeit sehr, sehr kreativ sein, wie man noch mehr aus der Bevölkerung rauspressen kann. Aber auf der anderen Seite, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein massives Ausgabeproblem. Wir hauen das Geld raus, als gäbe es keinen Morgen mehr, aber eben nicht investiv, also dass wir das Geld ausgeben für Dinge, die dann in der Folge auch Wirtschaftsleistung und Vorteile für die Bevölkerung bringen, sondern konsumtiv. Wir hauen das Geld raus. Rüstung ist konsumtiv. Die Sozialausgaben für Migranten, für Flüchtlinge, Geld. Also wir brauchen gar nicht ins Detail zu gehen. Wir haben einen solchen Missbrauch der Leistung. Wir haben ein solches Verschwenden von Steuergeldern. Und hier ist in jeglicher Weise, jeder hat seine eigenen Bilder vor Augen, um was wir da reden. Und ich glaube, hier anzusetzen wäre viel, viel einfacher, rein vom Sachverstand her und von der Umsetzung viel einfacher. Aber das möchte man ungern. Damit macht man sich eben bei der eigenen Klientel vielleicht keine Freunde oder es ist so zu dickes Brett. Es ist dann viel einfacher zu gucken, wo kann ich nochmal tiefer in die Tasche greifen, wo kann ich nochmal zugreifen. Und deshalb geht man schon seit Jahrzehnten diesen Weg, die Zitrone immer weiter zu pressen, statt mal zu gucken, was mache ich denn mit dem Saft, den ich bekomme eigentlich? Wieso läuft denn der immer in den Ausguss?
Dirk, wir hatten viele Themen. Ich möchte noch mit dir auf jeden Fall die wichtigsten Anlageklassen mal durchsprechen. Und wir sehen ja viele Anleger, die in Sachwerte gehen. Fangen wir vielleicht zuallererst mit dem Aktienmarkt an. Im letzten Jahr sind 2 Millionen junge Aktionärinnen und Aktionäre dazugekommen. Nicht nur junge, aber sehr viele junge Leute. Wir sind jetzt bei 14,1 Millionen Aktionäre in Deutschland. Siehst du, dass der Aktienmarkt interessanter wird und dass viele sagen, okay, wir müssen auch für die Altersvorsorge privat etwas am Aktienmarkt tun?
Ja, diese Erkenntnis setzt sich glücklicherweise bei immer mehr Leuten durch. Ich würde mich freuen, wenn das auch ein bisschen zielgerichteter wäre, als es derzeit der Fall ist. Und wir haben einfach eine sehr, sehr, ich sag mal, gefährliche Art des Investierens derzeit. Die ETFs haben ganz sicher ihre Vorteile, haben ganz sicher ihre Berechtigung. Aber das Problem besteht darin, wenn ein absolut überwiegender Teil der Gelder dort hineingeht, dass es eine Art Schneeballsystem ist. Das heißt, das Geld geht immer in die gleichen Unternehmen, immer größerem Maße in die im Index am meisten gewichteten Aktien. Ob das Sinn macht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und das führt dazu, dass manche Aktien einfach so groß sind und so voll geladen sind, so überteuert sind, dass es schon unvernünftig wird. Während auf der anderen Seite das, was eigentlich die Aufgabe von Börsen, von Aktienmarkt ist, nämlich die Finanzierung des Mittelstandes, die Finanzierung der guten Unternehmen auch in der Breite, dass das gar nicht mehr gesehen wird. Wenn ich so durch die Analysen gehe, dann stelle ich fest, dass wir in Europa, in Deutschland, aber in ganz Europa, wir haben wunderbare Unternehmen, mittelständische Unternehmen und auch größere dabei, Gesundheit, die Riesenprobleme haben, wenn ich mir auf die Aktienkurse anschaue, die sind unglaublich günstig, die sind sehr, sehr günstig bewertet, aber sie kommen nicht aus dem Quark, weil es die Investoren nicht interessiert, weil früher war es so, dass die Großzahl der Investoren Aktien analysiert hat, geschaut haben, was ist denn günstig, wo sind denn gute Unternehmen, die ich zum günstigen Preis bekommen habe, dort ihr Geld investiert. Heute ist der Großteil der Investoren daran nicht mehr interessiert, sondern investiert blind einfach in den Gesamtmarkt und damit in die immer gleichen großen Unternehmen. Die sind viel zu teuer, aber man kauft sie trotzdem. Und die eigentlich super günstig sind, die kauft man nicht. Aber es macht auch keinen Sinn, weil die steigen auch nicht, weil sonst auch keiner mehr einsteigt. Also wir haben ein Schneeballsystem, das alles Geld in ganz wenige Konzerne reinsaugt und damit eigentlich der Kapitalmarkt seine Funktion verliert, seine Steuerungsfunktion verliert, seine Kapitalgebungsfunktion für die Breite verliert. Also einerseits ja, es ist sinnvoll, dass die Leute sich in Aktien investieren. Die Art und Weise, wie wir es heute machen, ist für den Gesamtmarkt, für die Finanzierung, für die Aufgabe der Kapitalmärkte nicht sinnvoll, aber auch für die Leute nur so lange sinnvoll, solange das Schneeballsystem funktioniert. Also solange die Kurse permanent steigen, solange es ist ein Schneeballsystem, funktioniert das? Da sieht man, guck mal, wie toll das mit den ETFs funktioniert. Aber das funktioniert eben genau in die andere Richtung auch. Wenn Geld abgezogen wird, dann wird auch genau in diesem gleichen System das Geld abgezogen und dann wird es sehr, sehr schmerzhaft. Dann geht es die Fehlfunktion in die andere Richtung. Das haben wir bisher noch nicht in großem Maße erlebt, wird aber sicherlich irgendwann in ferner Zukunft mal passieren, hoffentlich ferner Zukunft. Und von daher, ich hoffe, dass die Leute dann nicht wieder das Interesse an den Aktien verlieren, sondern vielleicht wieder ein bisschen Normalität eintritt, dass man ein bisschen guckt, was ist denn, wo gibt es ein tolles Unternehmen mit einer guten Bewertung, wo ich eine ordentliche Rendite bekomme und nicht nur blind irgendwas kaufe, weil es in irgendeinem Index ganz oben steht.
Es sind im Prinzip ja alle Indizes vom DAX, Dow Jones auf nahezu Rekordständen. Wenn du aber von Schneeballsystem sprichst, heißt das nicht, dass irgendwann mal, bam, der Crash kommt?
Ja, wie gesagt, dafür sind Börsen ja da. Ne? Also Börsen müssen auch Übertreibungen haben, Börsen müssen auch korrigieren und dann Übertreibungen in die andere Richtung finden. Das ist normal. Ne? Und der Markt findet immer seinen Ausgleich. Manchmal reichen kleine Spannungen, dann geht das ein bisschen hin und her. Je größer die Spannung in eine Richtung geht, umso heftiger wird der Schlag dann mal in die andere Richtung. Das ist so alt wie die Börse. Und da würde jeder unterschreiben, dass wir diese großen Unterschiede haben, diese großen Spannungen auch haben in den Bewertungen und das wird sich irgendwann auch mal wieder ausgleichen. Das ist aber nichts Schlimmes, das ist vollkommen Normales und ich hoffe, dass dann halt nicht zu schmerzhaft für viele wird, aber es wird natürlich sehr, sehr gute Gelegenheiten geben, auch wieder umzuschichten oder auch bekannte Unternehmen und zu teure Unternehmen sind auch mal wieder günstiger zu bekommen und vielleicht regt es auch an, einfach auch mal wieder auf die kleineren Werte zu schauen oder auf interessante Nebenwerte zu schauen, die im Moment kein Schwein interessieren.
Ja, was wären denn so interessante Branchen? Also ist es irgendwie die KI, Nvidia und Co., die Tech-Unternehmen Apple und Co., sind es die Rüstungskonzerne, sind es ganz andere Konzerne vielleicht?
Also in Rüstung investiere ich ja grundsätzlich nicht, ne? Nicht, weil das nicht Geld bringen würde, sondern weil ich schlichtweg diesen inneren Spagat nicht haben möchte, dass ich mich insgeheim freuen muss, wenn irgendwo die Welt gefährlicher wird, wenn irgendwo Kriege entstehen, Spannungen entstehen, weil dadurch meine Rüstungsaktien steigen, und das kriegst du mental überhaupt nicht auseinander. Da kann mir keiner erzählen, dass er nicht insgeheim dann doch guckt, oh, kracht's endlich im Iran, damit seine Ölaktien oder beziehungsweise seine Rüstungsaktien steigen. Das kriegst du gar nicht so auseinander, und ich möchte diesen emotionalen Spagat gar nicht haben. Das kann ich mit meiner Ethik nicht verbinden. Deshalb bin ich in Rüstungskonzerne grundsätzlich nicht investiert, bei allem Verständnis, dass man sie vielleicht braucht. Also da kann man gern diskutieren. Ich verstehe jeden, der sagt, keine Waffen überhaupt. Ich verstehe sehr wohl jene, die sagen, wir leben noch leider nicht in einer solchen Welt. Wir brauchen noch Schutz und Verteidigung. Aber ich will daran wirklich nichts verdienen. Und eigentlich sollte der Staat der einzige Investor bei einem Rüstungskonzern sein und nicht private Geldgeber. Das wäre vielleicht sinnvoller. Aber das ist jetzt eine philosophische Diskussion, die brauchen wir hier nicht unbedingt zu führen. Wo finden wir interessante Werte? Wir sehen jetzt zunehmend aufgrund der Irritationen in den KI Welten, dass man nicht weiß, wie disruptiv wird das, welche Unternehmen werden verschwinden, welche sind in Schwierigkeiten, welche und wenn ja, wie stark, was kommt da in den nächsten 2 Jahren auf uns zu, große Unsicherheit über viele, viele Branchen, und was sucht man plötzlich? Man fängt plötzlich wieder an zu gucken, was gibt es denn da von Dingen, die von KI gar nicht betroffen sind, und plötzlich kommt man auf ganz klassische Maschinenbauer, man kommt auf ganz klassische alte Gesundheitsversorger, wo man sagt, warte mal, so ein Traktor, den kannst du einfach nicht durch eine KI ersetzen, ne? Da läuft nun mal noch kein Mikrochip über den Rasen. Wobei, man muss auch hier korrigieren, auch John Deere sind inzwischen Hochtechnologiekonzerne, die sehr, sehr viel künstliche Intelligenz im Cockpit haben. Aber trotzdem, der Traktor fährt eben noch auf seinen Reifen, und die muss irgendjemand produzieren. Da sagt man sich, naja, das wird wohl nicht von der KI ersetzt werden, sondern eher von der KI beflügelt werden. Und deshalb sehen wir zunehmend ein Interesse an klassischer alter Industrieinvestition. Und das finde ich durchaus positiv.
Und wenn man jetzt in den Aktienmarkt gehen will, sollte man auf Einzeltitel setzen, auf ETFs, auf Aktienfonds, die vielleicht aktiv gemanagt sind? Was ist da am interessantesten?
Ach Manuel, ich glaube, da gibt es gar nicht so diesen Masterweg. Da muss jeder für sich finden, was für ihn passt. Ich natürlich als Börsianer, als alter Haudegen von der Börse, ich liebe Einzelwerte. Ich habe eine große Freude mit Cashkurs Trend Invest. Machen wir das ja hier für jeden Tag, dass wir wieder irgendwelche Schätzchen finden, wo wir sagen, hey, guck mal, da ist was richtig günstig und super Qualität. Da steigen wir jetzt mal ein. Das Momentum zieht auch an, haben sehr, sehr gute Erfolge damit. Also das macht schon Spaß, aber man muss sich halt ein bisschen mit beschäftigen. Das ist zum Beispiel geeignet für Menschen, die sagen, ach, ich habe da Freude dran, ich möchte gern auch ein bisschen mich mit den Aktien, mit dem Markt beschäftigen und möchte immer mal dies oder jenes, den Schatz ausgraben und damit mal für die nächsten Monate oder 1-2 Jahre auch Erfolg haben. Dann gibt es natürlich jene, die sagen, lass mich mit dem ganzen Krempel in Ruhe, ich will einfach nur ein bisschen was in Aktien investiert haben, aber ich will mich überhaupt nicht mit kümmern. Für die ist natürlich ein ETF oder auch ein Gemanagerfonds absolut das richtige Instrument. Ich meine, wir haben tausende von Finanzprodukten dieser Art, da wird für jeden was dabei sein. Es gibt nicht diesen einen Masterweg, wo ich sagen würde, das musst du so machen. In Aktien zu investieren macht Sinn, und jeder muss dann für sich abwägen, was möchte ich selbst, wie weit möchte ich mich einbringen, aber auch, wie hoch ist meine Risikobereitschaft, welches Produkt nehme ich, das mir Aktienbeteiligung mit wenig Risiko kombiniert, oder ich bin bereit, größere Risiken einzugehen, ich gehe mal auf ein anderes Produkt, das mir da höhere Renditen, aber auch ein höheres Risiko bringt. Da gibt es nicht diesen einen Masterplan. Jeder muss es für sich entscheiden. Für mich selbst, und das, was ich meinen Leuten empfehle, ich sage, lass diese kurzfristige Zockerei hier rein, nächsten Tag wieder raus, und sucht euch gute Unternehmen, und die eine hohe Qualität haben, die es zu einem günstigen Preis gibt, und habt dann in den nächsten Jahren Spaß damit. Gerne mal eine Unterbewertung mitnehmen, Teilgewinnmitnahmen und dann den Rest laufen lassen. Schöne Dividenden vielleicht kassieren mit der einen oder anderen Position. Das ist für den Vermögensaufbau vollkommen unterschätzt. Wenn man von den letzten 10, 20 Jahren, 30 Jahren, wann auch immer man jemand anfängt, Dividendenaktien gekauft hat und die Dividenden immer wieder reinvestiert hat, das sind Renditen, da träumen viele von, und man hat dann hinten raus eine Dividendenrendite auf das ursprünglich angelegte Kapital. Davon lässt sich auch gut eine Rente bestreiten.
Wechseln wir mal das Thema hin zum nächsten Sachwert, Gold und Silber. Die Rallye ging ja bis Ende Januar, dann gab es einen ordentlichen Dip. Und jetzt haben wir uns relativ stabilisiert auf hohem Niveau. Sind Gold und Silber für dich ein Kauf?
Absolut, Gold und Silber. Und das ist etwas, diese Frage habe ich schon seit 26 Jahren, beantworte ich die mit Ja. Und ich glaube, das war noch nie wirklich falsch. Gold und Silber, physisch anfassbar, real, gehört in jeden Haushalt, war meine Aussage. Das ist etwas, das kaufst du und das behältst du und gibst es auch nie wieder her. Also, wenn ich sage, seit 26 Jahren kümmere ich mich persönlich um dieses Thema. Und natürlich dazwischen war es immer mal, wo es mal einen Peak hatte, wo es mal deutlich teurer wurde und wo immer auch die Finger jucken und sagen, soll man jetzt was verkaufen, soll man vielleicht jetzt rausgehen. Ich habe es nie gemacht und wenn ich heute drauf gucke, sage ich, es war auch immer richtig, es nicht zu tun. Das ist der eine Teil des Investments, Gold und Silber, physisch anfassbar und dann zu sagen, das ist meine letzte finanzielle Absicherung. Wenn es mir irgendwann mal richtig dreckig geht oder was weiß ich, was passiert, das habe ich. Ne? Dafür werde ich immer was zu essen und zu trinken bekommen und nur dafür und kein Spekulationsobjekt. Deshalb, man sollte es kaufen, wann immer man die Möglichkeit dazu hat, finanzieller Art, und dann liegen lassen und einfach ignorieren. Und man kann alle paar Jahre mal drauf gucken, sagen, ist es noch da? Was ist es denn jetzt wert? Und sagt, ach Gott, wie schön. Und das ist einfach ein Gutschlaferle, sage ich bei uns immer, das ist ein Gutschlaferle. Für die Spekulation, da gibt es ganz andere Spielzeuge. Da kann man dann mit Minenaktien operieren, dann kann man mit Rohstoffminen operieren. Da gibt es Riesenbewegungen gerade in diesen Märkten hoch und runter. Da kannst du richtig reich und arm werden, je nach Laune und Beratung. Aber da muss man ein bisschen mehr wissen, was man tut. Also da kannst du nicht einfach irgendeine Mine kaufen und sagen, wird schon gut gehen. Da musst du wirklich wissen, was du machst. Und ansonsten kann man natürlich auch direkt mit den Rohstoffen spekulieren, aber das ist dann auch eher was für die Spezialisten. Nochmal, für den Privaten würde ich sagen, immer wieder mal, wann es die Möglichkeit, wann es der Geldbeutel hergibt, immer mal wieder kleine Portionen in Edelmetalle investieren, da machst du nichts falsch. Ein Fehler ist es regelmäßig zu sagen, jetzt gehe ich all in, jetzt, was weiß ich, bei Silber 120, jetzt muss ich alles verkaufen und nur noch Silber kaufen. Das ist natürlich der falsche Weg, ne? Dann im Zweifel wartest du viele Jahre, bis du es wieder siehst, wobei natürlich alle Gründe sprechen dafür, dass die Preise noch deutlich höher gehen. Es würde mich auch sehr überraschen, wenn wir in, sag mal, 5 Jahren deutlich niedrigere Kurse hätten als heute, wäre ich negativ überrascht. Ausschließen kannst du es auch nicht, aber wäre nicht meine Erwartungshaltung, sondern ich würde mir nach oben etliches vorstellen können. Deshalb regelmäßig kaufen, dabei bleiben. Wer in den letzten 25 Jahren ab und zu mal zugehört hat und es getan hat, ist heute glücklich. Wer jetzt erst einmal zuhört, naja, der wird halt ein bisschen länger warten müssen.
Und nochmal die Nachfrage, eher Gold oder Silber, wie könnte da der Mix sein?
Auch hier, ich würde einen gesunden Mix für sinnvoll erachten. Das Gold hat die größere Stabilität, Silber hat noch mehr Spekulationsvarianten, noch dazu, dass eben auch industriell gebraucht wird und sehr viel verbraucht wurde. Ich glaube, dass beim Silber relativ zum Gold noch viel mehr Spielraum drin ist. Auch die Bewertung zueinander. Wir hatten in den letzten Monaten, letzten 1, 2, 3 Jahren, hatten wir sogar Bewertungen über 1 zu 100, die Bewertung Gold zu Silber. Völlig irre, weil natürlich Silber viel, viel seltener als 1 zu 100 in der Erdkruste vorhanden ist. Wir reden davon 1 zu 17, 1 zu 15, 1 zu 20, je nachdem. Das meiste Silber, das bisher gefördert wurde, sehr vieles von dem Silber, was bisher gefördert wurde, wurde auch verbraucht. In der Industrie ist gar nicht mehr zur Verfügung. Das, was aus dem Boden kommt, wird immer weniger. Es gibt kaum noch neue Lagerstätten, die gefunden werden. Die einfach zu erntenden Metalle, die sind bereits geerntet. Und jetzt wird es immer schwieriger, überhaupt noch was zu bekommen. Das heißt, wir sehen jetzt schon industriell einen Kampf um die Rohstoffe, gerade um das Thema Silber, aber auch um Kupfer. Und das wird eher zunehmen als abnehmen, gerade mit der Elektrifizierung, gerade mit der KI ist gerade Silber auch ein ganz, ganz wesentliches Thema, Photovoltaik. Und deshalb, Silber ist im Vergleich zu Gold nach wie vor zu günstig im Verhältnis. Und wenn man insgesamt glaubt, dass die Metalle steigen, dann wird Silber mit hoher Wahrscheinlichkeit noch ein höheres prozentuales Wachstum haben als Gold, was den Preis angeht. Aber am Ende ist man mit einer guten Mischung wie immer gut beraten.
Und dann kommen wir zu einer Anlageklasse, die einige schon das neue Gold genannt haben, Bitcoin. Vor gut einem halben Jahr war Bitcoin auf Rekord bei etwa 125.000 Dollar. Jetzt haben wir uns fast halbiert. Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, liegt der Bitcoin bei 66.000 Dollar. Gehört Bitcoin auch in ein Depot, auch wenn es sehr risikoreich ist?
Kryptos war nie mein großes Thema, das wisst ihr. Es gehört heute ins Depot für die Leute. Es hat einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft inzwischen bekommen, zumindest nein, nicht in unserer Gesellschaft, in unserer Finanzcommunity bekommen. In der Gesellschaft spielt es überhaupt keine Rolle. Kaum jemand zahlt an irgendeiner Stelle tatsächlich mit, außer auf merkwürdigen Bereichen, mit den Kryptos. Das ist ein absolutes Randthema. Wird mal anders werden, wobei es dann weniger um die klassischen Kryptos geht, als mehr um die Stablecoins. Das wird ein großes Thema für die Zukunft werden. Und da spielt dann auch Gold in die Staatsanleihen wieder eine Rolle, aber das wird hier zu weit führen. Ansonsten halte ich die Kryptos, wie schon immer, für sehr spannende Spekulationsthemen. Da kann man sehr schnell viel Geld gewinnen und verlieren. Es ist ein Lotterieschein, kann man machen. Jeder hat seine Argumente. Ich verstehe alle Argumente hoch und runter, warum das neue Gold ist und warum das total klasse ist. Und natürlich auch jene, denen ich wissen, die sagen, lass mich mit dem Kram in Ruhe, nicht mehr als sein muss. Und deswegen, es muss jeder für sich entscheiden. Da gibt es kein richtig und falsch wie mit allem. Wer Spaß dran hat und wer da drin eine Zukunft sieht und sagt, Mensch, damit kann ich gut Geld verdienen, feel free, do it, mach das da muss man genauso auf die Dynamik, auf die Marktdynamik, auf die Charttechnik schauen, wie bei allem anderen auch, Money Management betreiben und dann kann man auch mit Bitcoin sehr, sehr gutes Geld verdienen oder mit Kryptowährungen. Aber ich sehe das jetzt nicht als etwas, wo ich unbedingt mit dabei sein muss. Es gibt so viele Investitionsmöglichkeiten, Manuel, von Diamanten und sonst was. Ich muss nicht alles machen, weißt du. Man sollte sich auch im Wesentlichen auf das konzentrieren, wo man sich halbwegs auskennt. Das sind bei mir die Aktien, das ist auch mein Schwerpunkt. Das sind die Edelmetalle, das sind ein paar Minen vielleicht. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus als bei den Kryptos. Und ob ich ein paar Kryptos dazu nehme, sag aber nicht mein Bereich, aber komm, so ein bisschen was nebenbei gelegt soll so sein oder was immer jemand machen möchte, ist vollkommen legitim. Jeder sollte das tun, wo sein Herz schlägt, wo er sagt, Mensch, das begeistert mich, da kenne ich mich ein bisschen aus. Wenn man keine Ahnung von irgendwas hat, Finger weg, dann lieber gar nicht machen oder es komplett extern vergeben, sagen, komm, macht ihr das für mich, ich halte mich da raus. Aber wie mit allem, auch wenn du zum Arzt gehst, es ist immer ganz gut, wenn du selber mitreden kannst und dich ein bisschen schlau machst, um was geht's denn überhaupt, was erzählt er mir, damit du abwägen kannst, ob das, was er empfiehlt, auch für dich taugt oder ob dich das eher abschreckt.
Man kann ja auch in Whisky investieren, muss man sich nur überlegen, ob man den nachher dann selber trinkt. Zum Schluss, lieber Dirk, so nochmal vielleicht zusammengefasst, worauf sollten Anleger jetzt besonders achten von Nachrichtenseite, um das dann wieder auf ihre Anlagestrategie umzulegen?
Ja, ich denke, im Moment ganz aktuell, während wir reden, ist natürlich das Thema der KI-Disruption ein großes, große Diskussion, weil man nicht weiß, welche Unternehmen werden verschwinden. Es ist schon so, jede neue Technologie bringt auch Gewinner und Verlierer mit und da passt sich das an, davon geht die Welt nicht unbedingt unter, aber es läuft eben in einer Dimension, einer Geschwindigkeit, dass sich ganz, ganz viele Menschen nicht darauf einstellen können. Menschen und Unternehmen sind größtenteils noch von Menschen getrieben und mit Menschen besetzt. Also die Veränderungen kommen jetzt so brutal und schnell, dass wir uns eben wenig darauf einstellen können. Deshalb sind auch die Verwerfungen sehr groß, die daraus entstehen. Und daraus besteht die Gefahr, dass jetzt in relativ kurzer Zeit viele Unternehmen aus Branchen verschwinden oder in größte Schwierigkeiten kommen, die bisher als sicher galten und deren Geschäftsmodell innerhalb von wenigen Jahren ad acta gelegt wird. Und das führt dazu, dass natürlich die Menschen, die dort investiert sind, kritische Fragen stellen oder ihr Geld abziehen. Bei den Aktien ist es eine Thema, viel gefährlicher ist es, wenn das im Anleihebereich, im Kreditbereich passiert, was wir momentan beobachten, dass aus diesen Branchen massiv Geld abgezogen wird, Kredite abgezogen werden. Und das führt dazu, dass diese Unternehmen es jetzt noch schwieriger haben, Anschlusskredite zu finden. Dadurch kommen diese Unternehmen in noch größere Schwierigkeiten. Die Finanzierungskosten gehen hoch, ihr Geschäftsmodell geht runter, sie platzen. Daraus entstehen Entlassungen, es entstehen Pleitewellen, es entstehen Probleme in Kreditportfolien, entstehen Probleme im Schattenbankensystem, bei den Banken. Wir haben momentan massive Ausfälle bei diesen privaten Kreditvergaben und wir reden hier über einen Markt von 2,5 Billionen US-Dollar, der momentan in großen Diskussionen sind, wo etliche oder einige große Häuser schon ihre Rücknahmen geschlossen haben, wo Konstrukte platzen, also eine ähnliche Geschichte, wie wir sie 2007, 2008 gesehen haben. Es ist nicht absolut vergleichbar. Es hat schon einige Unterschiede. Aber wir haben schon deutliche Spannungen momentan in den Kreditsystemen. Und da muss man sehr darauf achten, wo geht das hin? Ad 1, welche Unternehmen sind völlig unproblematisch und werden auch ganz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht davon betroffen sein, negativ, oder profitieren sogar davon? Darauf sollte man derzeit sein Augenmerk legen. Und welche Unternehmen, bei welchen ist das Geschäftsmodell hochgradig gefährdet oder auch nur in Verdacht gefährdet zu sein? Da sollte man sich derzeit raushalten. Und das ist das, was wir in den letzten Wochen sehen. Eine große Verschiebung innerhalb der Aktien. Du siehst, dass die Indizes sich kaum bewegen, aber under the hood, unter der Motorhaube, passiert sehr, sehr viel. Wir haben extreme Bewegungen. Die einen Aktien steil nach oben, die anderen steil nach unten. Je nachdem, ob die von der KI Veränderung positiv oder negativ beeinflusst sind. Also da tut sich gerade viel. Da sollte man genau drauf achten und mal gucken, was habe ich denn eigentlich im Depot? Wo muss ich denn da vielleicht was umschichten? Während man früher ganz, ganz lange Horizonte hatte, um sich Dinge anzuschauen, muss man im Moment wieder mal genauer aufs Depot schauen.
Dirk, und was kommt von dir so Neues? Ich habe das Gefühl, man sieht dich mehr bei Social Media.
Ach du, ich mache das, was ich immer gerne mache, und ich mache immer das, was mich begeistert. Ich habe eine Riesenfreude in der Aktienanalyse, in wieder neue Aktien zu finden. Wie gesagt, Cashcos Trend Invest, da haben wir richtig schöne Erfolge, in diese Schätzchen zu finden, und die Leute haben eine Riesenfreude dran. Das macht richtig Spaß. Die Fonds laufen gut. Wir haben mit unserem offensiven Fonds, haben wir den, ob das denn Dow Jones ist oder den MSCI World, haben wir deutlich hinter uns gelassen auf Eurobasis, also in unserer Heimatwährung. Das läuft gut, haben wir Freude dran. Meine Spirituosen machen mir viel Spaß. Wir haben ja die Rare Cask Company, also eine kleine, Spirituosen-Club mit Raritäten, die wir da finden und bringen. Das macht mir viel Freude. Also ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass ich nur noch das machen muss und nur noch das mache, was mir wirklich Freude macht. Und das gelingt mir zunehmend gut. Und ja, das macht einfach Spaß, mit den Menschen was zu tun. Von Menschen für Menschen, ganz abseits von KI, sondern wirklich aus Fleisch und Blut. Und das ist das, was mir sehr viel Freude macht und hoffentlich auch die nächsten Jahre noch.
Da lag ich ja mit dem Whisky gar nicht so weit weg.
Ja, tatsächlich haben wir ja auch unseren eigenen Whisky, den Sherry Shaw, der in Schottland destilliert und in Spanien reift.
Klingt nicht schlecht. Lieber Dirk, ich danke dir heute für das Interview und alles Gute zu dir.
Vielen lieben, lieben Dank und wünsche dir alles Gute und eine sonnige Zeit, nicht nur an den Börsen, sondern auch abseits im realen Leben.
Absolut, die Sonne kommt ja auch schon wieder durch. Gefühlt haben wir schon Sommer im Februar, März. Also das ist auch noch eine schöne Sache. Danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse und alles Gute. Bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.